Jesus selber sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das sagt Jesus über sich und mit ihm haben wir Zugang zu Gott, Zugang zur Ewigkeit. Und das ist so kurz gesagt die Ostermessage. Jesus ist gestorben und ist auferstanden, er hat den Tod überwunden. Und wir wollen uns gemeinsam mit hoffentlich allen Kirchen der Welt in diesen 40 Tagen vor Ostern Zeit nehmen, um genau diese Message zu fokussieren, weil es ist das Zentrum und der Grund unseres Glaubens, des Christseins. Und wenn ich so reinschaue in diese Botschaft von Jesus, dann merke ich relativ schnell, es kommen Dinge vor, die sind schwierig zu verstehen in dieser Ostergeschichte. Es ist eine blutige Geschichte. Es ist eine Geschichte von Opfer. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stelle fest, als Mensch des 21. Jahrhunderts, mein Leben hat relativ wenig mit Opfern zu tun, mit Altären, mit solchen Geschichten. Sondern mein Leben, ja, Jesus, mein Freund, das kann ich einordnen, aber dass er irgendwie ein Opfer ist und Blut fließen lässt, das ist ganz weit weg von meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir immer wieder als Kirche, als Christen, wir können über vieles diskutieren und überlegen, glaubenstechnisch, aber dass wir immer wieder zurückkommen und überlegen, hey, um was geht es in unserem Glauben? Nein, es geht nicht um diese Kirche. Es geht nicht um ICF, sondern es geht um Jesus Christus. Und es geht darum, ihn hochzuhalten und zu verstehen, was er in unserem Leben ist, sein will und sein kann. Und ihn groß zu machen. Und ich habe mir überlegt, ja, was ist das Ziel dieser Hashtag Jesus-Serie, dieser 40 Tage Fastenzeit vor Ostern bei uns im ICF. Und ich wünsche mir, dass es mehr ist als einfach ein paar gute Predigten oder auch weniger gute, sondern dass es eine Zeit ist, wo eine Zeit des Gebets. Wir kommen ja gerade aus einer Gebetsserie und die Idee der Gebetsserie war nicht, dass wir in dieser Zeit beten und uns dann wieder sein lassen, sondern die Idee ist, dass wir hoffentlich inspiriert sind für unser Gebetsleben. Und wenn es um Jesus, wenn es um Ostern geht, dann merke ich so selber, ja, für was soll ich beten oder überlebe mir, für was soll ich beten? Ja, dafür, dass Menschen erkennen können, dass Jesus uns die Türe zur Heilung, zur Befreiung, zu ewigem Leben, zu einer Hoffnung und Perspektive aufstößt, die wir sonst im Leben nicht hätten. Und auch mein Nachbar, mein Freund sonst im Leben nicht hätte. Ich habe Menschen in meinem Leben, die kennen Jesus vielleicht noch nicht. Und vielleicht hast du auch solche Menschen in deinem Leben. Ich weiß es nicht, aber beten für diese Menschen, das ist mein erstes Ziel in dieser Serie. Und das Zweite, was ich mir schon auch wünsche, ist, dass wir tiefer eintauchen in diese Geschichte von Jesus. In diese Geschichte von Gott, der auf die Erde kam, wegen uns. Und wir wollen heute etwas tiefer in diese Geschichte eintauchen, überhaupt in der Serie und in den ersten Teil der Bibel hineingehen und dort schauen, wo geht es dort schon um Jesus? Weil ich bin schon ab und zu diesem Gedankengang begegnet, bei gläubigen Christen, ja, ich lese nur das Neue Testament, den ersten Teil der Bibel, das wäre etwa das. Und der Rest, das ist ja nicht mehr wichtig, weil das war ja vor Jesus. Diesem Gedanken bin ich schon oft begegnet und ich möchte euch heute mitnehmen in den ersten Teil der Bibel, um zu schauen, ob wir dort nicht auch Jesus begegnen können und etwas vielleicht erst herausholen, um zu begreifen, was damit gemeint ist, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Unfreiheit, für unsere Knörz, wo wir im Leben haben, gestorben ist. Und ich gehe noch mal kurz zurück zu dem Thema Jesus gestorben am Kreuz. Ich weiß nicht, ob du mit jemandem aus deinem Freundeskreis auch schon darüber gesprochen hast. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Freund, mit einem Arbeitskollegen über meinen Glauben. Und dann sagt er, aber Werner, wieso muss ein liebender, allmächtiger Gott ein solches Blutbad veranstalten, damit er uns retten und lieben kann? Ist das wirklich nötig? Meine souveräne Antwort war dann, ja, warum eigentlich? ja, warum eigentlich? Ist das nötig? Und ich habe festgestellt, als Schweizer dieser Zeit, wo ja Vegetarismus in ist, Veganismus in ist, und dann du beschäftigst dich nicht mehr so mit dem Schlachten von Tieren, oder? Ich bin noch auf dem Bauernhof aufgewachsen, ich weiß noch, wie man einem Kaninchen das Fell über die Ohren zieht, ich habe das noch gelernt, aber der Durchschnittsmitteleuropäer urbaner Prägung, der schlachtet keine Tiere, oder? Also haben wir noch Zugang zu dieser Denkweise mit diesem Blut, mit diesem Opfer? Ich habe ein Bildchen mitgebracht von diesen Opfergeschichten. Ich erinnere mich noch aus meiner Sonntagsschulzeit. Ich habe diese Geschichten gehört mit Opfern, die verbrannt werden. Aber ganz ehrlich, hat das irgendwas mit meinem und deinem Leben zu tun? Außer du hast eine Vergangenheit in irgendwelchen komischen satanistischen Ritualen, dann vielleicht schon. Aber nicht als Durchschnittsmitteleuropäer. Nicht wirklich, oder? Spannend ist aber, wenn wir Dinge nicht verstehen in der Bibel, dann können wir ja sagen, ja gut, das ist ein alter Zopf, hat mit uns nichts mehr zu tun, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die fromme Möglichkeit, ist die, ich sage, ja, es ist ein Geheimnis. Oder? Und die dritte Möglichkeit ist, ich schaue nach und merke, das kommt in der Bibel immer wieder vor. Und wenn etwas immer wieder vorkommt im Evangelium, in der Bibel, dann könnte es wichtig sein. Und dann schauen wir genauer hin, auch wenn wir es nicht verstehen. Auch wenn wir es nicht verstehen. Das ist ganz wichtig. Jesus selber sagt, ihr durchforscht die heiligen Schriften, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und tatsächlich weist gerade sie auf mich hin. Die Heilige Schrift, Jesus sagt das zu Juden. Jesus sagt das zu Menschen, die hatten diesen ersten, zweiten Teil der Bibel gar nicht. Wenn Jesus von Heiligen Schriften spricht, dann spricht er von dem. Alles, was vor Jesus war. Dann spricht er von dem Teil. Und Jesus sagt, wenn du verstehen willst, was ich hier will, was ich hier tue, dann geh rein in den ersten Teil der Bibel und schau nach, um was es eigentlich geht. Und wenn du da reingehst, dann findest du Tempel, wo Tiere geopfert werden. Du findest Lämmer, die getötet werden, ihr Blut an Türpfosten gepinselt, zur Vergebung der Sünden, ein Bock in die Wüste gejagt wird, dass er dort stirbt und Jesus am Kreuz getötet wird. Also dieses Thema des rituellen Schlachten von Tieren ist wichtig, um zu verstehen, um was es bei Jesus geht. Und ich glaube, es lohnt sich hier einfach mal reinzutauchen und zu schauen, hey, was soll das? Jesus selber redet kurz vor Ostern am Donnerstag vor seiner Kreuzigung, also am Vorabend zu seinen Freunden, und er sagt, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Hier kommt es wieder, Blut und ich für euch vergießen werde. Und er verknüpft diese blutige Geschichte mit dem Begriff Bund. Ein Bündnis. Jesus sprach von neuen Bund und er konnte voraussetzen, dass seine Jungs, seine Freunde wussten, um was es geht bei diesem Begriff Bündnis, weil das waren Juden, die kannten den ersten Teil der Bibel und im ersten Teil der Bibel kommen immer wieder solche Bündnisse vor, die Gott mit den Menschen schließt. Verschiedene Bündnisse, da gibt es den Bund mit Noah, wo Gott sagt, ich werde nie mehr tun, was ich jetzt gerade getan habe mit der Sintflut. Er verspricht Noah etwas, dann kommt dieser Bund mit Abraham, dieser Bund mit Mose. Und das ist der Bund, den wir vor allem mit dem Alten Testament verbinden, wenn wir ein bisschen biblisch bewandert sind, nämlich der alte Bund, der Gott mit Israel schließt, er gibt ihnen Gesetze und an die sollen sich die Israeliten halten. Und oft haben wir das Missverständnis, dass wir meinen, dieser alte Bund der Israeliten, das ist der erste Teil der Bibel. Das stimmt aber nicht, weil es gibt noch vorher andere Bünde, die geschlossen werden. Und ich glaube, es ist wichtig, mal hinzuschauen in der Bibel, was bedeutet dieser Begriff überhaupt. Bei uns in unserem Leben haben wir den Begriff Bündnis auch noch, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir noch wissen, was es bedeutet. Zum Beispiel bei Hochzeiten, oder? Wird von einem Bund gesprochen, Ehen werden geschieden, also Bünde sind brechbar, oder? Oder wir haben Allianzen im Politischen, die werden manchmal Bündnis genannt, die werden gebrochen, gerade wie es einem so passt. Aber wenn wir in der Bibel nachschauen, was Bündnis bedeutet, dann werden wir etwas ganz anderes entdecken. Und wenn wir herausfinden wollen, was es in Bezug auf Jesus bedeutet, dann ist noch wichtig, wenn wir in die Bibel, ins ersten Teil der Bibel schauen, muss ich schnell eine Klammer machen, dass wir mit dem richtigen Blickwinkel in den ersten Teil der Bibel schauen. Ich stelle immer wieder fest, dass mir Menschen sagen, ja, der erste Teil der Bibel, ich kann nicht so viel damit anfangen. Ich weiß nicht wirklich, was Gott damit will. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich von meinem Standpunkt, Mensch des 21. Jahrhunderts, ich habe normalerweise noch nie ein Tier geschlachtet, dort hinschaue in den ersten Teil der Bibel und dann denke, was hat jetzt das mit mir zu tun? Ich beziehe es direkt zuerst auf mich. Und ich glaube, was wichtig ist im ersten Teil der Bibel, dass wir die Jesus-Brille anziehen. Die Jesus-3D-Brille, nämlich wenn ich die nicht anhabe, warst du schon mal im Kino, einen 3D-Film schauen. Wenn du die nicht trägst, die 3D-Brille, dann ist alles verschwommen, du kannst nicht wirklich was damit anfangen, ganz ehrlich gesagt. Und dann ziehst du die Brille an. Wow! Und du siehst das wirkliche Bild in seiner ganzen Tiefe. In seiner ganzen Tiefe. Und wenn wir das Alte Testament, den ersten Teil der Bibel lesen, dann müssen wir die Jesusbrille anziehen. Wir müssen von Jesus her, von dem, was er gesagt, von dem, was er getan hat her, müssen wir ins Alte Testament schauen, in den ersten Teil der Bibel schauen, damit wir verstehen, was das eigentlich alles soll. Also ich muss von mir wegtreten, versuchen von Jesus her das zu verstehen. Also immer von Jesus her diese Storys lesen. Und genau das werden wir heute ein bisschen versuchen. Ich hoffe, es klappt. Wenn nicht, versuchen wir es nächstes Mal wieder. Genau. Also, jedes redet von diesem neuen Bund. Von diesem neuen Bund. Und er setzt diesen ein. Und wenn wir jetzt in die Bibel gehen und schauen, wo kommt das vor, dann lohnt es sich ganz weit vorne zu schauen, ja, wo sind dann die ersten Begrifflichkeiten dieses Begriffs, wo kommt das vor? Und bevor Mose den Bund für Israel mit den Gesetzestafeln bekam, 400 Jahre vorher gab es diesen Bund mit Abraham. Diese Story von Abraham, viele von euch kennen die vermutlich. Gott begegnet Abraham, ein Götzenfigurenhändler, aus dem heutigen Irak, und Gott begegnet ihm, er ist alt schon, und sagt, hey Abraham, ich bin der allmächtige Gott, komm mit in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich werde dich segnen. Und dieser verrückte Abraham, schon im Pensionsalter, der geht los, ihr kennt vermutlich die Geschichte, und als er dann in dieses Land kommt, da beginnt er zu überlegen. Er denkt hebräisch, er geht zuerst, was Gott sagt, tut er, und dann irgendwann überlegt er. Wir Europäer, wir griechisch denkenden Menschen, wir fragen ja zuerst und denken und überlegen und gehen gar nie. Aber er geht, und als er dann in diesem Land ankommt, dann beginnt er Gott zu fragen und sagt, hey Gott, du hast doch gesagt, du willst mich segnen. Aber ich habe ja gar keine Kinder, weil Segen bedeutet in diesem Setting immer auch Nachkommen. Du sagst doch, du willst mich segnen, aber ich sehe nichts davon. Und dann, wahrscheinlich hat der Abraham in der Nacht überlegt und gebetet und Gott das gefragt, und dann begegnet ihm Gott. Und er führt ihn offenbar aus dem Zelt raus und sagt, hey, schau in den Himmel rauf. Siehst du die Sterne? So zahlreich wie diese Sterne sind, werden einmal deine Nachkommen sein. Und dann Abraham ist noch nicht ganz überzeugt und er hakt nochmals nach. Vielleicht am nächsten Tag. Er hakt nochmals nach und fragt nochmal, und dann wiederholt Gott nicht seine Worte, sondern Gott gibt ihm einen Auftrag. Gott sagt ihm, da befahl ihm der Herr, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und dann heißt es, Abraham organisiert die Viecher, er organisiert sie und er holt sie zusammen. Ich nehme an, der musste die irgendwie jagen, vielleicht hat er einen Teil davon in seiner Herde, das hat Zeit gebraucht. Ich nehme mal an, der Abraham hatte Zeit, um zu überlegen, was das bedeuten soll. Sein Setting war, er wusste, was Opfer sind, er wusste, was Rituale sind mit toten Viechern. Und dann heißt, er hat diese Kuh, diese Ziege und was das noch alles war, er hat in der Mitte durchgeschnitten und zwei Teile hingelegt von all den Viechern und eine Gasse gebildet dazwischen. Heißt es in der Bibel, warum zum Geier macht er das? Ja, damit er nachher Geier verjagen muss, die Viecher fressen wollen. Das heißt es nämlich, dass er das muss. Aber warum tut er das? Weil Abraham genau weiß, wie ein Bündnisritual aussieht. Für ihn ist klar, wenn ich diese Viecher bringen muss, dann muss ich die zerschneiden, so hinlegen, weil das ist die Vorbereitung eines Bundesschlusses. Das ist die Vorbereitung eines Bundesschlusses und er macht die Viecher bereit. Jetzt aber, wir wissen ja nicht wirklich, was ein Bundesschluss ist. Vielleicht ist was, es ist was Ähnliches wie ein Vertrag, aber es ist nicht dasselbe. Kurz um den Unterschied, ich versuche ihn zu erklären. Ein Vertrag ist, zwei Parteien machen einen Deal. Oder zum Beispiel, ich will ein Haus bauen, du hast eine Baufirma. Ich sage, ich habe 500.000, du kannst bauen. Ich will ein Haus, das sieht so und so aus, mit Swimmingpool und so. Dann sagst du, ja, ich kann dir ein Haus bauen für 500.000, aber ohne Swimmingpool. Vielleicht auch ohne Dartkeller. Und so, und er streicht zusammen. Und irgendwann, wir diskutieren, wir verhandeln und irgendwann haben wir ein Haus, das für die 500.000 geht. Deal, oder? Wir bauen ein Haus für 500.000. Er baut, ich zahle und dann gehört das Haus mir. Wenn ich nicht zahle, gehört mir das Haus nicht. Wenn er nicht baut, dann bekommt er mein Geld nicht, oder? Ein Vertrag, der ist hinfällig, wenn einer sich nicht daran hält. Okay? Ein Bund, der funktioniert komplett anders. Da gibt es keine Verhandlung. Und es gibt auch nicht zwei gleichwertige Partner, das ist jetzt ganz wichtig zu wissen. Sondern bei einem Bund bietet die stärkere Partei der schwächeren Partei einen Bund an. Er diktiert die Bedingungen. Er sagt, schau, so sieht der Bund aus, du kannst einschlagen oder es sein lassen. Und was hier passiert ist, Gott bietet einen Bund an, und zwar ohne Verhandlung. Er sagt einfach, schau Abraham, ich biete dir einen Bund an. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir manchmal nicht verstehen. Gott bietet uns Menschen einen Bund an, in den wir eintreten können oder sein lassen. Und oft, glaube ich, glauben wir an einen Vertragsgott, nicht an einen Bundesgott. So im Sinne von, hey Gott, wenn du das in meinem Leben tust, dann zahle ich meinen Zehnten. Dann bete ich häufiger. Dann gehe ich ins Kloster und ich bescheiß nicht mehr, oder? Wenn du das tust, das ist, weißt du, was das ist? Das ist Dealen auf dem Markt, das ist ein Vertrag, das ist ein Handeln. Wenn ich tue, machst du das. Das ist ein Handeln und dann sage ich dem noch Schwur, aber das ist kein Schwur. Das ist einfach ein Handeln. Aber weißt du, warum das bei Gott nicht geht? Weil Gott braucht gar nichts, was du hast. Gott hat schon alles. Gott ist der Herrscher dieser Welt. Also das funktioniert nicht, sondern er bietet uns einen Bund an. Ich versuche es noch anders zu erklären vielleicht. Der Unterschied ist so groß wie zwischen Prostitution und der Ehe. Prostitution ist dasselbe. Da geht jemand hin zur Prostituierten und sagt, ich will Sex. Die andere Person will Geld. Sie verhandeln, es kommt zum Vertrag, man ist sich einig, der Vertrag ist geschlossen. Die Ehe, bei der Ehe ist es ein Bündnis, das nicht brechbar ist. Deshalb kommt in der Bibel dieses Bild der Ehe vor als die Beziehung zwischen Jesus und der Kirche. Es ist unbrechbar, ein Bund. Es ist nicht auflöslich, es ist auch nicht ein Deal, sondern ist immer an einen Schwur geknüpft. Ich habe mir überlegt, wie könnte ich das noch verbildlichen, habe heute Morgen auf dem Velo so runtergeschaut zu meinem Schloss. Und eigentlich der Unterschied, ein Handel ist, ich schließe einen Vertrag, oder? Ich schließe das Schloss und beide haben einen Schlüssel. Es gibt Bedingungen, wo ich es auflösen kann. Ein Bund ist, ich schließe auch einen Bund, aber ich schmeiße den Schlüssel weg. Ich kann das Schloss nicht mehr aufmachen. Es ist unaufbrechbar, unauflöslich. Es ist absolut bindend. Und zurück zu Abraham. Was Gott hier tut, er bietet Abraham einen unverbrüchlichen Bund an. Er bietet ihm an, dass er sich mit ihm verbindet. Es ist kein Austausch von Gütern wie im Vertrag, sondern eine Person bindet sich komplett an die andere. Also Gott, indem er einen Vertrag, einen Bund anbietet, bindet er sich komplett an Abraham. Er sagt, hey, schau, mach bereit die Sachen für das Ritual. Ich bin bereit, mich an dich zu binden. Genau, und Abraham, der wusste, um was es geht bei Bund. Er wusste, ein Bund ist unaufkündbar. Wenn ich einen Bund schließe, dann die einzige Möglichkeit, den Bund zu brechen, ist der Tod. Wenn man bei diesen zwei Tierhälften durchgeht, beim Bundesschluss, also die Viecher liegen da, wir gehen wieder zurück zu Abraham, und dann, wenn du den Bund schließt, dann gehst du da durch zwischen den Tierhälften und sagst damit, wenn ich den Bund brechen werde, dann wird es mir gleicher gehen wie diesen Viechern. Wenn einer einen Bund bricht, dann wird er getötet. Das ist das Setting Abrahams. Wenn einer einen Bund bricht, dann überlebt er das nicht. Und wenn Gott einen Bund mit Abraham macht, dann heißt es, der ist unverbrüchlich. Jetzt denke ich mal, als Abraham seine Tiere bereit machte, hat er sich überlegt, ja, was ist denn meine Verpflichtung in diesem Bund mit Gott? Und das hat er sich wahrscheinlich überlegt und dann heißt es, er hat die Tiere bereit gemacht und er hat gewartet und wahrscheinlich hat er überlegt, ja, was fordert Gott dann von mir für diesen Bund, für dieses Versprechen der Nachkommen? Ich meine, immerhin verspricht er ihm ein Nachkommen für einen Senior, der auch eine Seniorenfrau hat, das funktioniert nicht wirklich. Und er saß da und überlegte und dann heißt es, und Abraham glaubte dem Herrn, und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Ich meine, Gott redet zu ihm, er ist allein in der Wüste oder in der Steppe bei seinen Geißen und plötzlich spricht Gott zu ihm und offenbar so deutlich, dass er ihm glaubte, dass er seine halben Tiere dahin schlachtet. Und dann sitzt er da und er wartet auf die Bedingungen des Bundes. Und dann heißt es, als die Sonne unterging, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Und dann kommt das Bundesritual. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, fuhr ein rauchender Feuerofen und eine flammende Fackel zwischen den Hälften der Kadaver hindurch. So schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Hey Leute, da stimmt was nicht. Der Abraham schläft. Der Abraham, der schließt gar keinen Bund. Der buset. Der ist völlig, völlig passiv und doch heißt es, Gott schloss einen Bund mit Abraham. Da lohnt es sich genauer hinzuschauen. Nochmal auf diesem Vers. Es heißt, es sind nämlich zwei Parteien, die zwischen den Kadavern durchgehen. Da heißt es, da fuhr ein rauchender Feuerofen und eine flammende Fackel zwischen den Hälften durch. Oft heißt es dann, ja, das ist einfach Gott. Aber das hier sind zwei Parteien. Der rauchende Feuerofen, der steht ganz sicher, ziemlich sicher für Gott, weil genau die gleichen Wordings werden auch gebraucht später in der Bibel, als Gott vor dem Volk, das Volk führt. Durch die Wüste heißt es, in der Nacht ist es eine Feuersäule und am Tag ist es eine Rauchsäule, eine Wolkensäule. Und das kommt genau bei diesem Begriff, bei diesem Ofen, das ist ja kein elektrischer Herd, sondern das ist ein Ofen, der raucht und der stinkt. Das steht für Gott. Und dann gibt es da noch eine Fackel, eine brennende Fackel. Jetzt ziehen wir wieder diese Jesus 3D-Brille an. Eine Fackel, dieser Begriff, der da gebraucht wird, das ist der gleiche Begriff, der im Alten Testament im Hebräischen auch für Licht gebraucht wird, für Lichtquelle gebraucht wird. Und in Jesaja 42, in einer Prophetie, die auf Jesus hinweist, und jetzt ist es vielleicht ein bisschen komplex, da heißt es, ich, der Herr, habe dich in die Gerechtigkeit berufen und dich bei einer Hand erfasst. Ich beschütze dich und mache dich zu einem Bund für das Volk und zum Licht für die Völker. Das gleiche Wort, Licht für die Völker. Wer ist gemeint? Jesus. Jesus selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Hey, weißt du, mit wem Gott da den Bund schließt? Mit Jesus. Gar nicht mit Abraham. Der Abraham, der schläft. Der schläft und entsprechend hat er beim Bundesbruch auch keine Konsequenzen zu fürchten. Er gibt da gar nichts mit rein. Gott schließt einen Bund ohne Bedingungen mit Abraham. Er sagt, er verspricht ihm damit, er sagt ihm, hey, ich binde mich komplett an dich, ich sage dir, du wirst Nachkommen haben. Und dieser Vers dieses Bundesschlusses, ich glaube, nur wenn wir das begreifen, dass Gott hier einen Bund schließt mit Abraham, ohne dass Abraham Bedingungen hat und Abraham die Garantie hat, dass dieser Bund niemals zerbrechen wird, nur auf dem Hintergrund dieses Verses können wir diese Story verstehen, die ein paar Kapitel später kommt, die ganz viele Bilder auf Jesus hin dann bringt, wo es heißt, dass Abraham seinen Sohn opfern soll. Und Abraham, wir lesen oft diese Geschichte, wo Abraham seinen Sohn opfern soll, der dann da doch bekommen hat. Und damit wird ja dieses Versprechen im Bund Gottes gefährdet. Und oft denken wir, wie kann Gott das von ihm fordern? Aber ich glaube, das ist die falsche Frage. Der richtige Punkt ist, weil Gott einen unverbrüchlichen Bund mit Abraham geschlossen hat, ist für Abraham völlig klar, auch wenn der Umstand schräg reinschaut und es eigentlich gar nicht sein kann, wird Gott zu seinem Bund stehen, weil er kann nicht anders. Es ist ein unverbrüchliches Versprechen. Und Abraham weiß, dass Gott sein Versprechen halten wird. Das, nur unter diesen Voraussetzungen, glaube ich, können wir diesen Punkt verstehen. Und dann heißt es ja, ich habe vorher gesagt, und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht, nicht wegen dem Bund. Weil der Abraham hat da gar keine Bedingungen drin, wegen seines Glaubens. Weil er, und das ist die erste Nennung in der ganzen Bibel des Begriffes Glaube. Glaube in diesem Kontext im Hebräischen heißt unverbrüchliche Überzeugung, dass ich ihm vertrauen kann. Absolutes Vertrauen. Und genau dieser Glaube wird bei einem anderen Propheten wieder zitiert. Da heißt es, der aus Glauben Gerechte wird leben, in Zukunft, wenn Jesus kommt. Und bei Jesus wird dreimal an verschiedenen Stellen diese Aussage zitiert, der aus Glauben Gerechte wird leben, genau wie Abraham. Und es gibt im Neuen Testament ganze Kapitel, die auf Abraham Bezug nehmen und die sagen, hey, schau, wir sind in der Tradition Abrahams. Der Glaube allein hat ihn gerecht gemacht. Der Glaube allein wird auch uns gerecht machen. Warum? Warum? Weil dieser Bund von Abraham ist identisch zu dem neuen Bund, den Jesus schließt. Schau, der Abraham-Bund, der hat ein paar Merkmale. Da heißt es, also Gott begegnet Abraham, er bricht in sein Leben rein. Alles geht von Gott aus, das ist der erste Punkt. Jesus kommt in diese Welt, einfach weil Gott Jesus in diese Welt sendet, nicht weil wir ihn gerufen haben. Es geht allein von Gott aus. Und das zweite ist eine klare Verheißung, ein klares Versprechen. Gott verspricht Abraham Nachkommen. Gott verspricht uns Auferstehung, ewiges Leben, Befreiung. Das ist ganz ein klares Statement. Und das dritte ist die Entscheidung, entgegen den Umständen zu glauben. Und das ist die einzige Bedingung bei Abraham. Der Glaube hat ihn gerecht gemacht. Das ist die einzige Bedingung bei uns, dass wir glauben, dass Gott mich so sehr liebt, dass er uns einen Bund schafft, bei dem es gar keine Bedingungen gibt. Abraham vertraute und diese Story mit dem Isaak, die ist dafür da, um zu zeigen, Abraham hat tatsächlich geglaubt. Glaube drückt sich darin aus, dass ich handle. Und das ist auch bei uns so. Glaube drückt sich darin aus, dass ich handle. Aber es ist niemals, mein Glaubenshandeln ist niemals dafür da, dass ich mir den Himmel irgendwie verdienen kann. Mein Glaubenshandeln ist immer Ausdruck davon, dass ich Gott wirklich vertraue. Und dann das vierte, Gott schließt einen indirekten Bund. Abraham schläft. Und Jesus sagt beim Abendmahl, dieser Wein ist das Zeichen eines neuen Bundes, ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, dass ich für euch vergießen werde. Ein indirekter Bund. Es gibt im Neuen Testament kein Ritual, wo Menschen mit Gott einen Bund schließen, diesen neuen Bund schließen. Das gibt es nicht. Aber jeder Jude, für den ist klar, ein Bund braucht ein Ritual. Ja, wo ist denn das Ritual? Das ist am Kreuz. Jesus schließt dort den Bund mit seinem Blut. Und der Bündnis, es sind wieder dieselben Bündnispartner. Wie bei Abraham. Und ich glaube, für die Juden war das wichtig, die Story von Abraham. Abraham schläft. Abraham, das sind wir. Wir sind passiv. Gott schließt mit Jesus einen Bund und Jesus bezahlt für den Bundesbruch am Kreuz. Mit was? Mit dem Tod. Das sind die Bedingungen des Bundes. Immer. Immer sind das die Bedingungen des Bundes. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass nicht wir der direkte Bündnispartner mit Gott sind, sondern dass es Jesus ist. Und dass wir nur in den Bund wie Abraham reingenommen werden, ohne Bedingung. Ohne Bedingung. Das ist matchentscheidend. Das ist wirklich, wirklich der springende Punkt. Im Galaterbrief heißt es, dann nach einer solchen Ausführung bezüglich Abraham, wo das genau verlinkt wird, und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, allein durch den Glauben. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden und Nichtjuden, Sklaven und Freie, Männer und Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihn gelten euch. Der Bund Abrahams, wo er schläft, der gilt auch uns. Wir schlafen, wir sind passiv, wir haben keine Bedingung. Es heißt hier, wer in Christus ist. In Christus sein heißt, in ihm, in Beziehung sein, mit ihm eine Einheit bilden. Hatten wir im Gebetsthema schon mal, mit ihm eine Einheit bilden. Wenn ich mit Jesus in Beziehung bin, dann bin ich in diesem Bund drin, ohne dass ich irgendwie, irgendwas halten müsste. Ich kann Teil davon werden. Ich kann Teil davon werden. Und ich möchte euch einfach dieses Bild mitgeben von Abraham. Von Abraham, der schläft. Von Abraham, der schläft. Und ich glaube, so oft leben wir in einem Glauben, wo wir zwar glauben, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz und gleichzeitig immer wieder das Gefühl haben, dass wir etwas tun müssen, damit es reicht, uns irgendwie doch den Himmel verdienen. Hey, aber Abraham schläft. Abraham schläft, der macht gar nichts. Der macht gar nichts. Gott tat alles. Abrahams und mein Beitrag ist gleich null. Jesus ist gekommen, hat einen Bund angeboten. Er hat gesagt, hey, schau Mensch, ich liebe dich so sehr, dass ich dir verspreche, bei meinem Leben, dass ich niemals von deiner Seite weiche, dass ich dir verspreche, dass ich niemals nicht zu dir stehen werde. Das Einzige, was es braucht, ist, dass du darauf vertraust, dass es so ist. Das ist das, was Jesus anbietet. Und ich möchte dich jetzt herausfordern, vielleicht hast du das noch nicht angenommen, dann ist es Zeit zu sagen, Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich bezahlt hast. Ich glaube, dass ich Zugang habe durch Jesus Christus zu diesem Bund, dass ich ewiges Leben habe, dass ich ewige Hoffnung habe. Weil Sterben ist kein Grund, Angst zu haben. Aber Sterben ohne Jesus, das ist tragisch. Das ist tragisch und deshalb ist es auch so wichtig, dass wenn du Jesus kennst, dass du diese Hoffnung weiterträgst. Weil das ist die Hoffnung, die in diesem Bund ist. Diesem Bund ist. Und vielleicht sitzt du auch hier und du merkst, hey, irgendwie habe ich noch nicht einen Bundesgott, sondern einen Vertragsgott. Ich verhandle mit Gott. Ich gehe mit ihm Verträge ein. Und dann möchte ich dich heute herausfordern. Hör auf damit. Es ist schon vollbracht. Jesus gesagt am Kreuz. Es ist vollbracht, er hat bezahlt, er hat den Sieg bereits. Der Sieg ist da, du kannst eintreten ins ewige Leben, wenn du willst und das annimmst. Du hast nichts zu tun. Und ich möchte dich jetzt herausfordern, prüfe beim nächsten Song dein Leben und überlege dir, wo du noch Dinge tust, weil du glaubst, dass du damit Gott zufriedenstellst. Und überlege dir, wo du Dinge tust, einfach aus Dankbarkeit und sagst, ja, ich lebe so, weil ich mit Jesus in Beziehung bin. Das ist ein Unterschied. Es können dieselben Dinge sein, die du tust. aber die Herzenshaltung dahinter entscheidet darüber, ob du frei oder gebunden bist. Du kannst in Freiheit geben, du kannst in Freiheit Gebote einhalten oder du kannst es tun als Knecht. Und das entscheidet sich daran, ob du begreifst, ob du was zu tun hast in diesem Bund. Du hast keine Bedingungen. Die hat Jesus bereits erfüllt. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz stellvertretend für uns gestorben bist, dass wir schlafen konnten, dass wir keine Bedingungen tragen müssen. Und ich danke dir, Gott, dass du durch diese Story von Abraham uns Licht darauf gibst, dass wir tatsächlich schlafend daneben lagen und nicht irgendwie doch noch etwas tun müssen. Jesus, ich danke dir, dass das einfach ein Geschenk ist und nichts als ein Geschenk. Und ich bitte dich auch, dass du jetzt Dinge aufdeckst, wo wir mit dir noch in einem Vertragsverhältnis leben, wo wir das Gefühl haben, wir tun, damit du tust und wir handeln mit dir. Dann brich das auf, deck das auf, damit wir Dinge tun aufgrund des Vertrauens, dass du uns bereits die Tür aufgestoßen hast und wir Hoffnung und ewiges Leben haben, so oder so. Ich bitte, dass du da diese Veränderung reingibst, wo wir noch eine ungesunde Denkensmuster dahinter haben. Amen.